Wir schlagen zusammen auf, alle, die auch eine Bibel dabei haben, dürfen aufschlagen. 1. Petrus Kapitel 4, ab Vers 2. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelage und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm, und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündet worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, den Menschen gemäß, aber Gott gemäß lebten im Geist. Darf ich dich bitten, Frank?
Jetzt weiß ich nicht, ob das mein Fehler war oder ich das falsch geschrieben habe an dich. Es geht natürlich auch noch um Vers 1 in Kapitel 4. Deshalb lese ich diesen ersten Vers doch noch nachholend nach. Nachdem also Christus für uns am Fleische litt, heißt es in Kapitel 4, Vers 1, wappnet auch ihr euch mit derselben Denkweise, weil der, der im Fleische litt, mit Sünde abgeschlossen hat, um die noch verbleibende Zeit im Fleische nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Ich entschuldige mich für wahrscheinlich mein Versehen, dass ich das nicht präzise an Matthias weitergegeben habe. Wir wollen aber doch noch zusammen stille werden und mit unserem Herrn reden. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort, die Schrift, die wir in Händen halten, das ist, was aus deinem Munde kommt. Die ganze Schrift ist von dir inspiriert und nütze zu unserer Belehrung und Unterweisung. Dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken und beten, dass du doch durch dein Wort auch heute Morgen zu uns reden kannst. Wir danken dir, dass du uns bereit machst, um diese Ermahnung, die Petrus hier für uns, auch für uns ausspricht, doch mit in unser Leben nehmen. Wir danken dir für dein Segnen. Amen. Wir sind ja in einer Serie des ersten Petrusbriefes im Neuen Testament und sind inzwischen eben schon in Kapitel 4 angelangt. Für alle, die Quereinsteiger sind, ist das nicht immer so ganz einfach, nun den Anschluss zu finden. Deshalb möchte ich einige Sätze vorweg sagen, sodass wir gut zurechtkommen mit dem, wo wir dann in Kapitel 4 ab Vers 1 eben ansitzen. Nun, von wem kommt dieser Brief, den wir vor uns haben? Der Name sagt es schon, es ist der Brief des Apostel Petrus, den er geschrieben hat. Petrus hat zwei Briefe geschrieben und Petrus hat ja Jesus einige Jahre erlebt. Und gerade diese Verse, die wir gelesen haben, waren oder sind für Petrus ein wichtiges Anliegen. Und wenn wir etwas von seinem Leben wissen, merken wir, wie wichtig und entscheidend das vielleicht auch für ihn persönlich war, die Zuhörer oder Leser damals wie auch uns heute in dieser Hinsicht zu ermahnen. Dann, an wen ging dieser Brief damals? Das finden wir in Kapitel 1 in diesem Brief, ganz am Anfang, wo es heißt, dass Petrus den erwählten Fremden der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien und so weiter gemäß der Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung mit dem Blute Christi schreibt. Er schreibt an die er hier Fremdlinge nennt oder Fremde nennt, anlehnend an dem, was er später zeigen wird, dass diese Fremden Fremde sind in einer gefallenen Welt, die er anschreibt, um sie zu ermutigen, um sie zu trösten. Und das sind auch die zwei großen Anliegen, die Petrus in diesem Brief hat. Einmal die Darlegung, was das Evangelium Gottes für die Empfänger dieses Evangeliums bedeutet. Deshalb schreibt er primär an solche, die an den Herrn Jesus glauben um ihnen zu zeigen, wie einzigartig dieses Evangelium ist. Und das finden wir schon ganz am Anfang, im Anfang des Briefes, ab Vers 3 im ersten Kapitel, dann wieder ab Vers 18 im ersten Kapitel, in Kapitel 2 an mehreren Stellen zieht sich das durch. Er zeigt, was bedeutet für dich, wenn du an Christus glaubst, diese Botschaft des Evangeliums. Was bist du in Christus geworden, sodass er, und das ist das zweite große Thema, sodass du weißt, wie du nun konkret dein Leben als Christ gestalten möchtest. Nämlich das zweite Anliegen von ihm, die Ausführung, was das Evangelium Gottes ganz konkret für das Leben eines Christen bedeutet. Das finden wir auch immer wieder eingestreut in diesem Brief. Petrus wechselt so ab. Einmal bringt er Verse, die uns die Einzigartigkeit und Kostbarkeit des Evangeliums vorstellen und was das für den Glaubenden, für denen, die an ihn glauben, bedeutet. Aber dann auch wieder sagt er, das muss nun im Leben sichtbar werden, was der Glaube an Christus, an das vollbrachte Erlösungswerk in deinem Leben bewirkt. Und so kommen wir auch dann zu Kapitel 4, zu dieser Ermahnung. Das ist eine Ermahnung, die er hier den Christen damals und heute gibt, nämlich sehr präzise, er ermahnt sie, sich zu wappnen. Und zwar sich zu wappnen, nicht mit einer sichtbaren physischen Rüstung oder etwas Ähnlichem, sondern mit einer bestimmten Art zu denken als Christen. Und zwar genau die Art zu denken, wie Christus gedacht hat, der in seinem eigenen Leibe, in manchen Übersetzungen finden wir das Wort Fleisch, das etwas besonders ist in dem Sinne, aber damit will Petrus sagen, weil Christus auch im eigenen Leib gelitten hat. Und das konkrete Ziel seiner Ermahnung ist, damit wir eben nicht mehr wie die Menschen um uns herum leben, sondern damit die, die an ihn glauben, nun dem Willen Gottes gemäß leben. Und den Willen Gottes finden wir in seinem Wort. Und dann in den Versen 3 bis 6 gibt uns Petrus, man könnte es sagen, wie drei Motivationshilfen. Er blickt einmal zurück in die Vergangenheit und sagt, schaut, die Zeit ist genug, was ihr früher getan habt. Dann in Vers 4, wo er dann auf die Gegenwart zu sprechen kommt. Deshalb erstaunt es diese Menschen, dass ihr jetzt nicht mehr dort mitlauft. Und dann blickt er noch in die Zukunft, sagt, aber passt auf, es gibt einen Tag des Gerichts, wo jeder Ungehorsam und jede Ungerechtigkeit die gerechte Vergeltung empfangen wird. Wir haben also in diesen 6 Versen, könnte man sagen, eine Ermahnung mit einem klaren Ziel, mit einer klaren Aufforderung, sowie 3 Motivationshilfen, die uns helfen, das mit in unser Leben zu nehmen. Einsteigen möchte ich aber mit diesem ersten Satzteil in Vers 1, nachdem also Christus für uns am Fleisch, das heißt an seinem eigenen Leibe, litt. Dieser Vers knüpft an in Kapitel 3, Vers 18, wo Petrus sowas Ähnliches geschrieben hat. Es heißt dort, weil auch Christus ein für alle Mal für Sünden litt, ein Gerechter für Ungerechte, damit er uns zu Gott hinführe, einerseits zum Tod gebracht am Fleisch oder am eigenen Leib, andererseits aber lebendig gemacht durch den Geist. In diesem Vers aus Kapitel 3, Vers 18, formuliert Petrus eigentlich sehr prägnant das Evangelium der Gnade Gottes. Und aus dem Zusammenhang dieses Briefes und des Neuen Testamentes sehen wir, wen er hier mit den Ungerechten meint. Er sagt ja, weil auch Christus ein für alle Mal für Sünden litt, ein Gerechter für Ungerechte, damit er uns zu Gott hinführe. Damit sagt er eigentlich, ein Gerechter hat für Ungerechte sein Leben gegeben. Einer, den Gott, wie es heißt im Galaterbrief, zur rechten Zeit gesandt hat, damit er dieses Werk der Erlösung vollbringt. Ein Gerechter leidet stellvertretend für die Sünden der vielen Ungerechten. Und mit diesen Ungerechten sind die damaligen Leser gemeint und sind auch wir, letztlich alle Menschen, gemeint. Das Evangelium Gottes besteht darin, dass Gott eben zur rechten Zeit den einen, Jesus, gesandt hat, damit die gerechte Strafe für alle Schuld, für alle Ungerechtigkeit, für alles zu kurz kommen, für alle Sünden von ihm an seinem eigenen Leibe gerichtet werden und er so zum Tode gekommen ist. Einerseits zum Tode gebracht am eigenen Leib, aber dann auch wieder lebendig gemacht durch den Geist. Er, Christus, war gehorsam, war gerecht, war gehorsam bis zum Tod am Kreuz, um unserer Schuld willen, um deiner und meiner Schuld willen. Denn es ist klar, das zeigt uns das Neue Testament sehr deutlich, es gibt keinen Gerechten außer den einen. Es ist keiner gerecht, es ist keiner, schreibt Paulus im Römerbrief, der Gutes tue, keiner, der letztlich ehrlich nach Gott sucht, nicht ein einziger. Er führt das weiter aus im Epheserbrief, wo er schreibt, dass wir deshalb wie tot waren in Sünden und Vergehung. Wir waren eigentlich wie Tote, die nicht für Gott gelebt haben, die wiedergeboren, die neu gemacht werden mussten, die erweckt werden müssen, damit sie zum Leben, zur Vergebung, zur Gnade kommen können. Und genau das hat Christus am Kreuz stellvertretend für uns erlitten, an seinem eigenen Leibe. Die gerechte Strafe für unsere Schuld, damit wir so schlicht und einfach durch den Glauben an dieses Erlösungswerk zu ihm kommen dürfen. Und er uns im Glauben oder durch den Glauben nun zu Gott als unserem Vater führt. Von dem geht Petrus aus in seinen Ermahnungen, dass das im Glauben erfasst und ergriffen worden ist. Deshalb ist es so wichtig, dass du und ich, wir uns als die Ungerechten erkennen, als die, die Erlösung brauchen, als die, die die Hilfe Gottes brauchen, wenn wir leben wollen, wenn wir nicht nur hier leben, sondern wenn wir ewiges Leben haben möchten, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben möchten, wenn wir letztlich dahin kommen wollen, dass wir den Willen Gottes in unserem Leben leben und so unser Leben gestalten. Und wer deshalb sich als ein solch Ungerechter erkannt hat und das bekannt hat und vor dem Herrn ausgesprochen hat und um Vergebung gebeten hat, für den gilt dann, was am Anfang dieses Briefes steht, wo Petrus förmlich überschäumt in dieser Danksagung, wo es heißt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer Hoffnung, einer lebendigen, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwerklichen Erbe, das in den Himmeln aufgehoben ist für uns, die wir in der Kraft Gottes durch den Glauben bewahrt werden für die Errettung, die bereit ist, dann zur rechten Zeit, in der letzten Zeit, geoffenbart zu werden. Was für ein Ausdruck von Dank, von begeisterndem Dank, wenn wir an Christus glauben, wenn wir so in dieses Heil mit hineingenommen worden sind durch unseren Herrn. Und dann kommen wir zurück auf die Verse, die wir gelesen haben in Kapitel 4, Vers 1. Und dazu schreibt Benedikt Peters, das Leiden Christi, und das ist das Thema ein bisschen hier, das Leiden Christi hat zwei verschiedene Bedeutungen. Einmal ist es das Heilswerk, das uns durch oder im Glauben zugute kommt. Und dann ist es aber auch ein Vorbild, das wir nachahmen sollen. Und das ist, was hier Petrus uns zeigt und ermahnt. Das sühnende Leiden Christi kann niemand nachahmen. In seinem Leiden und Sterben zur Rettung der Welt, auch für jeden von uns hier, ist er allein. Das war sein Werk, das er vollbracht hat durch Leiden zur Erlösung. Aber in diesem Leidensweg, der dorthin führte, sollen wir ihm folgen. Und um genau diese zweite Bedeutung geht es ja im Kapitel 4, Vers 1 bis 6. Er als Vorbild im Leiden um des Heils willen. Und so kommen wir genau vielleicht zu diesen zwei Teilen, diesen Versen 1 bis 6, nämlich einmal zu dieser Ermahnung für ein Leben, dem Willen Gottes gemäß, und dann zu einem zweiten Teil, wo es eben genau um diese Motivationshilfen geht, die uns helfen, mit dem zu leben. Es heißt, nachdem also Christus für uns im Fleische litt, wappnet auch ihr euch mit derselben Denkweise oder mit derselben Art zu denken, weil der im Fleische litt, mit Sünde abgeschlossen hat, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr dem Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Wie gesagt, schon in den vorigen Abschnitten hat Petrus bereits diese Bereitschaft zum Leiden um der Gerechtigkeit willen, wie es dort heißt, thematisiert und erklärt. Und hier ermahnt nun der Apostel seine Leser und dadurch auch uns, sich mit der gleichen Entschlossenheit und Denkweise zu wappnen, die Jesus Christus hatte, mit diesem klaren Ziel, dem Willen Gottes zu leben. Und er erwähnt hier, ich könnte sagen, drei wichtige Aspekte. Einmal den Aspekt richtiger, entschiedener Denkweise, dann der Aspekt des rechtzeitigen Wappnens in dieser Gesinnung und der Aspekt der noch verbleibenden Zeit für den Willen Gottes. Der Aspekt richtig entschiedener Denkweise. Wir dürfen immer wieder zur Kenntnis nehmen, dass das Evangelium, dass die Heilsbotschaft Gottes zuerst mal auch unser Denken erreichen muss. Wir müssen darüber nachdenken. Und die Schrift legt sehr Betonung auf Einsicht und Erkenntnis, die wir nur durch die Beschäftigung mit dem Worte Gottes bekommen. Und das ist das, worüber wir nachdenken wollen. Und Petrus ermahnt uns hier, wir sollen auf eine ganz bestimmte Art und Weise als Kinder Gottes denken. Nämlich, wenn es nun um diese Bereitschaft zu leiden geht, dann sollen wir diesem Vorbild Jesu nachfolgen. Und die Frage ist deshalb, wie oder auf welche Art und Weise hat Christus gedacht, wie war seine Gesinnung in Bezug auf das, wie sich sein Leben, was sich in seinem Leben ereignet hat letztlich. Es heißt ja, nachdem also Christus für uns am Fleische litt. Und das heißt eigentlich, er war bereit, um der vor ihm liegenden Freude, wie das im Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 2 heißt, das Kreuz zu erdulden. Dazu war er bereit, dazu hat er sich entschieden, dazu hat sich der dreieinige Gott in diesem Ratschluss, den Petrus in Kapitel 2 erwähnt, in dieser Pfingstpredigt, entschlossen, genau diesen Weg zu gehen, durch Leiden zum Heil für viele. Er war bereit, uns auf diese Art und Weise zu Gott zu führen, das haben wir in Kapitel 3, Vers 18 gesehen, also für unsere Schuld und Sünde zu leiden, der Gerechte für die Ungerechten. Er war bereit, als der Gerechte für die Ungerechte am Kreuz letztlich getötet zu werden, das gerechte Strafgericht Gottes über alle Sünden zu ertragen, um unsretwillen. Er war bereit, viele durch Leiden zur Herrlichkeit zu führen. Er war bereit, um unsretwillen den höchsten Preis für unsere Errettung zu bezahlen. Leiden und sterben, von Gott verlassen, den Zorn Gottes über unsere Schuld und Sünde ausgesetzt. Auf diese Art und Weise dachte Jesus. Das war seine Gesinnung. Und was bedeutet das für uns, für unsere Gesinnung, für unsere Denkweise? Nun, auch wir wollen entschieden bereit sein, um des Herrn willen zu leiden. Gegebenenfalls auch, ja, körperliches Leid in Kauf zu nehmen. Wir wollen bereit sein, um der Gerechtigkeit willen, ja, auch um der Gerechtigkeit willen, um des richtigen Willen zu leiden. Und sei es auch in unserem eigenen Leib. Wir wollen bereit sein für das, was wir in Christus geworden sind, angenommen, geliebt, getragen, bewahrt, wie wir das in den ersten drei Versen vorhin gelesen haben, auch diese Bereitschaft zu haben, Ungemach, Leiden, Schwierigkeiten, Ablehnung und so weiter in unserem Leben in Kauf zu nehmen, um seinetwillen. Er, der für unsertwillen sein Leben gegeben hat. Wir wollen bereit sein mit aller Entschiedenheit und im Vertrauen auf ihn, der dazu letztlich befähigt, lernen, so zu leben. Und in dieser Hinsicht folgen wir den Fußstapfen unseres Herrn. Ist er für uns ein Vorbild, nicht in dieser Erlösungstat, die nur er vollbringen konnte, aber in diesem Weg dorthin, in dem er bereit war, durch diese Schwierigkeiten, durch diese Leiden zu gehen, um unsertwillen. Was wäre für uns die Alternative? Was wäre, wenn du und ich dazu nicht bereit wären? Das zeichnet eben Vers 2 und 3. Um die noch verbliebene Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben. Die Alternative wäre, dass wir dann, wie es hier so plastisch heißt, diesen Lüsten der Menschen zu leben. Wir haben vielleicht etwas Mühe mit diesem Wort Lüste der Menschen. Das griechische Wort, das wir hier finden, drückt eigentlich einen starken Wunsch aus. Es ist eigentlich ein neutrales Wort. Der Kontext hat manche Übersetzungen dazu bewogen, das mit Lüsten zu übersetzen. Das sind einfach starke Verlangen und Wünsche, die jeder Mensch in seinem Leben hat. Aber die, wenn er nicht an Christus glaubt, eigentlich, nennen wir es beim Namen, gottlose Wünsche, gottlose Verlangen, gottlose Lebensvorstellungen hat. Und er sagt, Vers 2 sagt uns eigentlich, wir haben noch eine verbleibende Zeit. Da wollen wir doch nicht so leben wie jemand, der Gott nicht kennt, der das Evangelium nicht wertschätzen kann, der keine Sehnsucht nach Ewigkeit in seinem Herzen hat. Und deshalb wollen wir uns, das ist der zweite Aspekt, mit einer solchen Art, wie Jesus sie hatte, wappnen. Petrus fordert uns herauf, uns zu wappnen. Die Zeit, in der er hineingeschrieben hat, war noch nicht von so wilder Verfolgung gekennzeichnet, wie das später unter Nero und anderen römischen Kaisern die Folge war. Deshalb war es das Anliegen von Petrus, dass die, an die er schrieb, sich doch zumindest jetzt schon mit dieser Gesinnung wappnen. Sodass, wenn das Ereignis eintritt, wenn die Krise kommt, wenn das Unerwartete plötzlich da ist, man nicht unvorbereitet ist, sondern gewappnet ist, damit gerechnet hat und zu stehen vermag durch die Gnade und Hilfe Gottes. Diese entschiedene Bereitschaft zu einem Leben der Hingabe, so könnten wir das auch formulieren, um unseres Herrn willen, um der Gerechtigkeit willen, um des Willen, dass wir nun von ihm diese Gnade und Güte erfahren haben. Das muss durchdacht werden, bevor die Krise kommt. Wenn die Krise kommt, ist es meistens zu spät, sich noch zu wappnen und im Nachhinein diese gedankliche Arbeit zu machen, um zu dieser entschiedenen Haltung zu kommen. Deshalb sagt uns Petrus hier, sei bereit, es wird Unerwartetes kommen. Und wenn wir an unsere Zeit schauen, die ähnlich war wie die Zeit damals, in die Petrus hineingeschrieben hat, eine völlig verweltlichte, hedonistische Gesellschaft, die sich einen Spaß daraus macht, auch den Glauben zu verunglimpfen, die den Glauben nicht mehr ernst nehmen kann, zum Teil auch verständlicherweise, weil die für den Glauben oft stehen oder gestanden sind, keine guten Zeugnisse waren. Aber trotzdem, wir merken auch für uns, die wir durch die Gnade Gottes versuchen, bewusst als Christen zu leben, dass für uns auch die Luft hier und da etwas dünner und enger wird. Dass wir merken, dass man manches nicht mehr so leicht und mutig ausspricht, wie vielleicht vor einigen Jahren noch. Deshalb wappnen. wappnen mit einer Haltung, dass wir damit rechnen, dass wir leiden in Form von Benachteiligung, von Ausgrenzung, von Verachtung und noch weiterem. Vielleicht bald auch hier in unserer westlichen dekadenten Gesellschaft gegenüberstehen werden. Deshalb sei entschlossen, dich mit dieser Bereitschaft zu wappnen, bereit zu sein, ja, für das Evangelium zu stehen und bereit zu sein, Ungemach zu leiden. Denn, das ist der dritte Aspekt, wir haben nur noch eine verbleibende Zeit, Vers 2. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch und nicht bei den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Die Lüste der Menschen wird hier dem Willen Gottes sehr diametral gegenübergestellt. Und Petrus weist uns darauf hin, dass wir nur noch etwas verbleibende Zeit haben. Ich weiß nicht, wie alt du bist, jeder einzelne von uns hier. Ich weiß nur, wie alt ich genau bin und weiß, dass ich nicht mehr alle Zeit der Welt habe und sagen kann, ja, über diese Dinge kann ich mich dann mal später kümmern, wenn es dann so langsam gegen das Ende geht. Nein, ich bin dem Herrn dankbar, dass ich seit ich 17 Jahre alt bin, diesen Weg gehen darf mit all den Höhen und Tiefen, den Turbulenzen und alles, was damit zusammenhängt und so weiter. Aber doch auch in dieser Zeit die Gnade Gottes erlebt habe und erleben durfte. Und ich weiß nun, ich habe nicht mehr alle Zeit, die mir bleibt, um. Und da möchte ich, das wollen wir, dem Willen Gottes leben. Wie willst du die dir noch verbliebene Zeit verbringen? Nach dem Willen einer gottlosen Welt oder nach dem Willen Gottes? Die Antwort von Petrus ist klar. Wappne dich. Wie kannst du nur die dir verbleibende Zeit noch nicht dem Willen Gottes gemäß zu leben lernen? Und dann kommen wir zu diesen drei Motivationshilfen noch fast zum Schluss, wo es heißt, denn es ist uns genug, ab Vers 3, die vergangene Zeit dieses Lebens, den Willen derer, die von den Völkern sind, also der ungläubigen Welt, ausgeführt zu haben, als man sich erging in Ausschweifungen, Lüsten, übermäßigem Trinken von Wein, Schlemmereien, Trinkgelagen und sittenlosen Götzendiensten, wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mit ihnen zusammen in denselben Erguss eines heillosen Wesens lauft, sodass sie lästern. Sie, die aber dem Rechenschaft geben werden, der in Bereitschaft steht, Lebende und Tote zu richten. Denn zu diesem Zweck wurde ja auch Toten gute Botschaft gesagt, dass sie zwar dem Menschen gemäß am Fleische gerichtet würden, aber gottgemäß im Geiste leben sollen. Petrus erwähnt hier drei Aspekte, die uns helfen und die uns motivieren sollen, genau zu dieser entschiedenen Haltung zu kommen, alles für den Herrn. So fängt Vers 3 an. Es ist genug. Es ist genug in deinem Leben Zeit verstrichen, wo du was anderes gemacht hast. Es reicht, sagt Petrus eigentlich. Lass diese Sachen hinter dir. Und dann fängt er an, das aufzuzählen, Ausschweifungen, Lüste, übermäßigem Trinken von Wein, Schlemmereien, Trinkgelage und sittenlosen Götzendienst. Wir könnten das nun auch ins Heute übersetzen, da würde es etwas anders tönen vielleicht, aber wir wissen, was es geht. Es geht um ein Leben, das einfach Gott und das Evangelium ausgeklammert hat, wo kein Gedanke an Gott, an das Heil, an die Errettung, an Gerechtigkeit, an Gericht eine Rolle spielt. Und das drückt sich dann aus, eben wie es hier heißt, in starkem Verlangen nach Dingen, die widergöttlich sind. Unmaß, ob das nun sich nur auf das Trinken bezieht oder auch auf manches andere, das stellt sich in unserer Zeit heute vielleicht etwas anders dar. Aber auch, doch auch, Ausschweifungen in jeder Hinsicht, Unweise. Und wir vergessen, auch wir, die wir an Christus glauben, wir vergessen das so leicht, dass auch wir eine solche Zeit hatten. Wir denken und reden dann oft eher von der guten alten Zeit und so weiter. Und wir haben oft eine romantisch verklärte Sicht auf unsere gottlose Vergangenheit. Und vergessen zu bedenken, dass für all diese Dinge, für jede Ungerechtigkeit und für jeden Ungehorsam, Christus gelitten und gestorben ist. Und deshalb wollen wir lernen, mit Gottes Hilfe so widerstehen zu können. Deshalb entschlossen zu sein, dich ganz mit dieser Bereitschaft zu wappnen, bereit zu sein, ja, um des Herrn willen, um der Gerechtigkeit willen, auch Ungemach und Leiden auf dich zu nehmen. Sei entschlossen, ganz dem Willen Gottes zu leben, diesen Willen kennenzulernen. Sei entschlossen, all das, was dein altes Leben, diese alten Leidenschaften, Hobbys und was es sein mag, grundsätzlich mal hinter dich zu lassen, wenn sie wieder göttlich waren, wenn sie Sünde sind. Und darum geht es. Und dann heißt es in Vers 4, wobei ihr sie befremdet, dass ihr nicht mehr mit ihnen zusammen denselben Erguss eines heillosen Wesens lauft. Er sagt, das andere war vergangen, das wollen wir hinter uns lassen. Jetzt merken wir, dass manche unser Leben oder unser Handeln, unsere Gesinnung vielleicht befremdet. Das löst Befremden aus bei Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und dieses Befremden führt oft dann eben zu Missverständnissen, zu Ablehnung, zu Ausgrenzung, zu Ärgernissen, hin bis zu dem, wie es heißt hier, dass sie lästern, verleumden, schaden. Und das kann bis zu Leiden auch am eigenen Leibe letztlich führen. Halten wir diesen Druck stand? Nur mit Gottes Hilfe und dieser Entschiedenheit, um unseres Herrn willen nicht mehr zurückzublicken. Auch unsere Vergangenheit klar zu diagnostizieren, was sie ist, um uns dann nach ihm auszustrecken und ihm in seinen Fußstapfen auf diesem Weg der Nachfolge folgen. Denn es gibt einen zukünftigen Tag, wo Rechenschaft gefordert wird von jedem Menschen. Und so schließt Petrus eigentlich diesen Gedanken ab. Achte darauf, es gibt diesen Zeitpunkt. Das sollte eigentlich für die Gläubigen ermutigend sein, denn wir dürfen dadurch wissen, dass es doch letztlich Gerechtigkeit geben wird. Wir stehen hier und da auch ratlos manchem in der Welt, was in der Welt passiert, gegenüber. Wir denken an so viel Ungerechtigkeit, Leid und Tragik, die an manchen Krisenherden in dieser Welt passieren. Und wir verstehen diese Frage von manchen, wo ist hier Gott? Nun, diejenigen, die diese Konflikte führen, haben Gott vornehmlich ausgeklammert und werden aber für jede Übertretung und jeder Ungehorsam zur Rechenschaft gezogen werden, zu dem Zeitpunkt, den Gott bestimmen wird. Wir kennen auch manche Psalme, wo der Psalmist sich darüber freut und sagt, ja, es muss sowas geben. Es muss so etwas geben wie ein endgültiges Gericht. Und dann ist es befreiend zu wissen, dass Jesus selber gesagt hat, dass wer an ihn glaubt, dass derjenige nicht in dieses Gericht kommt, sondern wie vom Tod zum Leben durchgedrungen ist und nun den Willen Gottes leben kann. Und deshalb sollte uns auch ein Anliegen sein, dass die, die noch nicht glauben und dieses Gericht eigentlich deshalb noch vor sich hätten, es sei denn, sie hören das Evangelium Gottes und ergreifen die Chance zu glauben. Wie sollte uns das auch in dieser Hinsicht motivieren? Deshalb drei Dinge, die wir mit Gottes Hilfe und Gnade lernen wollen und so stehen können. Sei entschlossen, dich mit dieser Bereitschaft zu wappnen um des Herrn willen. Bereitschaft, bereit zu sein, um Ungemach zu leiden, um des Herrn willen. Eher zu leiden, als zu sündigen. Sei entschlossen, ganz dem Willen Gottes zu leben und lerne durch sein Wort mehr und mehr seinen Willen kennen, um ihn dann auch zu tun. Und sei entschlossen, all diese alten Dinge, diese, wie es Petrus sagt, Leidenschaften hinter dich zu lassen. Lass nicht zu, dass diese Dinge nach wie vor ihre Finger und Fühler in dein Hier und Jetzt setzen, um dich zu behindern, sondern sei entschlossen, das abzulehnen. Und so wappnen wir uns auch für Zeiten, wo es vielleicht auch für uns enger werden wird. Und dazu gebe Gott, dass wir so mehr und mehr etwas zum Lobe seiner herrlichen Gnade werden dürfen und sind. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese Ermahnung und wir danken dir vor allem für dein Vorbild. Wir werden ja hier ermahnt, Herr, dass wir uns mit derselben Denkweise wappnen sollen, die du gehabt hast, als du im Fleische gelitten hast. Als du bereit warst, um unseretwillen das Schrecklichste auf dich zu nehmen, was es gibt, nämlich das gerechte Gericht Gottes über all unsere Schuld und Sünde. Und deshalb beten wir, Herr, dass wir in der uns verbleibenden Zeit nicht mehr einfach so normal weiterleben, sondern dass wir deinem Willen gemäß leben wollen. Wir wollen das lernen, Herr, dass wir deinen Willen erkennen, dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen wollen. Wir bitten um Licht und die Führung deines Geistes, indem wir dann auch deinen Willen erkennen und tun können. Wir danken dir von Herzen, dass wir das nicht aus eigener Kraft irgendwie stemmen müssen, sondern dass du uns durch deinen Geist, durch dein Wort hier unterstützt und hilfst. Dass wir mit deiner Gnade, mit deiner Hilfe, mit deinem Führen, mit deinem Leiten, aber auch mit deinem Ermahnen und Strafen rechnen dürfen. Und ja, wir sind von Herzen froh, dass dieses Gericht uns nicht mehr treffen wird, weil es dich getroffen hat. Aber wir beten für die, die uns wert sind und lieb sind, dass sie doch das auch erfassen und erkennen mögen. Und wir beten, dass du uns verwendest und einsetzt, um diese so einfache und schlichte Botschaft, dass es Heil gibt, dass es Rettung gibt, durch das, was du am Kreuz vollbracht hast, noch weitergeben. Wir bitten um dein Segnen. Amen.
Ja, dann kommen wir schon zum Ende dieses Gottesdienstes. Ich möchte noch das Segenswort lesen aus 4. Mose 6. Wir wollen dazu noch aufstehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.